PPR, Superflex, Titan Premium, Michael Penix oder JJ McCarthy?
JJ McCarthy.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, long time nur hier. Wie geht's dir denn?
Ja, zu unserem letzten Aufnahmedatum auf jeden Fall besser, ne? Da musste ich, glaube ich, wegen Krankheit absagen. Und irgendwie letzte Woche hat es dich erwischt.
Ja, ich war auch im Injury Report due to illness. War ich out?
Ja, gefühlt ist es ja aktuell wieder wie zu besten Covid-Zeiten, kann man sagen, oder schlechtesten, ja, wie auch immer man es nennen möchte. Also im Moment ist ja irgendwie gefühlt wahrscheinlich jeder zweite krank. Dementsprechend, glaube ich, kann man es uns nachsehen. Ja, tut uns leid, aber hier sind wir wieder.
So ist es, genau. Es hilft eh nichts. Ich meine, ihr müsst mit unserer Availability leben. So, und im Moment sind wir eher so, ja, gut, wie sagt man das? Die Verlässlichkeit von Christian McCaffrey.
Travis Kelce.
Oder so? Travis Kelce. Ja, gut, Travis Kelce. Du leidest schon ein bisschen zum Super Bowl über. Das war. Travis Kelce 2000, Moment, ich muss überlegen, Playoffs 2024, da hat er gesagt, okay, er interessiert sich aber wirklich nicht mehr für die Regular Season. Kommt Playoff-Zeit, dann ist Travis Kelce einfach wieder der Alte. 2025 sah das jetzt anders aus. Ist Travis Kelce jetzt endgültig done oder denkst du, da ist noch was drin in 2025?
Boah, ja, also ich weiß nicht, ob er retired, aber es wäre auf jeden Fall kein Fehler, glaube ich mal freundlich gesagt. Und Kelce anzusehen dieses Jahr, das war so ungefähr, ich war gestern im Stadion wie Bremen gegen Hoffenheim zuzuschauen, das war eher ähnlich schmerzhaft. Also viel war das nicht und dann soll er doch jetzt, ich sag mal, er hat seine Championships gewonnen, er hat Taylor Swift und ich glaube, ich glaube, er weiß sich zu beschäftigen mit Podcasts und was er nicht alles hat und ich glaube, dann sollte man vielleicht irgendwann aufhören, wenn es am schönsten ist, wenngleich er vielleicht noch den einen oder anderen Rekord brechen möchte, aber ich glaube, das wäre auch das Einzige, was ihm noch gelingen könnte.
17,2 Millionen Dollar Cap Savings. Ich muss auch sagen, die Chiefs, wenn sie ihm das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dem Vertrag überhaupt spielt. Wenn, dann wird da doch mal angepasst. Außer die Chiefs sagen halt wirklich, thank you for your service, hast die Knochen hingehalten, jetzt bekommst du da nochmal was. Aber so cheap wie der Owner ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da auch nur ein Dollar zu viel rauspurzelt. Ich glaube, dass es das gewesen ist bei Travis Kelce. Vielleicht auch, also ist ja auch wohl verdient, aber das war wirklich jetzt nichts mehr eigentlich und ich glaube, das Thema ist dann also nochmal ein halbes Jahr älter in 2025 in der Regular Season auch komplett durch. Die brauchen da auch einen frischen Start in Kansas City.
Ja, und sie haben ja jetzt auch zum ersten Mal, dass man sagen kann, sie haben jetzt ja auch wirklich Alternativen. Also wenn du Xavier Worthy jetzt siehst, der solide bis gut gespielt hat zum Schluss der Saison auch. Rice kommt zurück und weiß ich, vielleicht halten sie Hollywood Brown. Und da sind auf jeden Fall genügend Spieler, die es auch ersetzen können, beziehungsweise ich glaube, jetzt kann man auch sagen, okay, es würde jetzt nicht mehr zu riesig ins Gewicht fallen.
Es hilft ja auch echt nichts mehr. Also ich finde, das ist so offensichtlich, dass der Zug abgefahren ist. Da irgendwann muss man es halt auch akzeptieren, wenn es so weit gekommen ist. Ja, im Super Bowl hat auf jeden Fall Rashee Rice gefehlt, glaube ich. Das hätte den Chiefs gut getan, aber nicht nur der. Vor allem hat auch der ein oder andere fähige O-Liner gefehlt. Wie hast du den Super Bowl denn gesehen eigentlich? Wie hast du das Ganze verfolgt?
Zu Hause mit einem guten Kumpel und meinem Bruder. Wir gucken eigentlich so jedes Jahr in der Konstellation mehr oder weniger zusammen.
Ja.
Und ja, also wir hatten gutes Snacks und gutes Essen. Das war in Ordnung. Ja, Spiel natürlich, ich sag mal so, unspannend. Das war natürlich schon echt schade. Ja.
Extrem.
Und
Also, wer hätte das erwartet, dass es so ihnen aus den Händen gleitet da plötzlich? Das war überraschend.
ja, Halftime-Show mit Kendrick, das war natürlich auch nicht jedermanns Sache, kann man vorsichtig sagen. Also ich fand es ganz, ganz cool eigentlich, aber also war jetzt nicht der schlechteste Halftime-Act, aber auch nicht, lange nicht der beste natürlich.
Also ich muss dazu sagen, ich habe den Super Bowl nicht live gesehen. Das ist der erste, den ich nicht live gesehen habe ich glaube Broncos Seahawks habe ich damals nicht live gesehen, weil ich am Montag um 8 Uhr in der Früh Statistikprüfung hatte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, die dauert bis 9:30, dann fahre ich nach Hause. Und ab 11 spätestens sitze ich dann da und gucke mir das On Demand an. Habe ich damals auch geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Der war ähnlich spannend, der Super Bowl, muss man halt dazu sagen. Da ist es, da, es war jetzt kein Herzschlagfinale. Und diesmal, ja, mich hatte es erwischt auf der Dienstreise und dann dachte ich mir, ich pack das nicht. Ich glaube, da hätte ich mich so komplett geschrottet, wenn ich die Nacht noch durchgemacht hätte. Hab's dann in der Früh angeschaut, vor der Arbeit. Halftime-Show habe ich immer noch nicht komplett gesehen. Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen und das, ja, Not Like Us war natürlich schon crazy. Dieser Kendrick-Drake-Beef, ich muss sagen, ich bin jetzt da nicht so ich bin also nicht so tief drin in der ganzen Materie, aber ich glaube, es war schon ein schwerer Schlag Richtung Drake, wenn du, also erstens, wenn der Diss-Track über dich schon einer der größten Hits des Jahres weltweit ist in der gesamten Popkultur und dann performt den Kendrick Lamar auch noch beim Super Bowl in der Halftime-Show. Ja, gut, dann ist das ist schon, das ist böse. Und ich glaube, das hat ganz schön gezündet. Der ganze Rest kann ich nicht sagen. Die Kritiken darauf sind jetzt nicht gerade der Hammer. Das, glaube ich, kann man schon so zusammenfassen. Wir haben das erste Mal Patrick Mahomes auch so richtig, weiß ich nicht, dass auch wirklich Mahomes so schwach aussieht. Kann ich mich nicht erinnern, dass das jemals passiert ist. In dem Super Bowl gegen die Bucks damals war er ja überragend gut zum Beispiel. Da hat ja Tyreek Hill halt seine mit der Face Mask gedroppt zum Beispiel. Aber diesmal war ja auch wirklich Mahomes richtig schwach.
ja, Early Prediction, MVP nächstes Jahr, Patrick Mahomes. Sage ich dir ganz ehrlich. Also ich glaube,
Das,
das wird er nicht auf sich sitzen lassen.
ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das wurmt ihn, glaube ich, jetzt gewaltig. Wird er auch, also wenn er sich das Tape anschaut und so weiter, wenn er sich da selbst performen sieht, wie er plötzlich dafür kennt man ihn ja gar nicht, komplett Happy Feet bekommen, nichts mehr vertraut, völlig wild gewesen. Das war ja schon im zweiten Drive, da wurde er ja noch nicht gepickt, aber da wirft er ja schon da wirft er ja schon fast die Interception. Ich glaube, war da DeJean dran. Das war Wahnsinn. Also vogelwilde erste Halbzeit. Und ja, hat dann, ich meine, sie haben dann so ein bisschen mit Stat-Padding noch halbwegs das ansehnlich gestaltet, aber im Prinzip war der Super Bowl 34-0 vorbei und die Chiefs hatten bis dahin, weiß ich nicht, 50 offensive Yards. Das war ja eine solche Vernichtung. Unglaublich, unglaublich.
Ja, also ich glaube, die Chiefs werden, ich glaube, in der Free Agency ordentlich Geld für O-Line-Hilfe ausgeben. Auch wenn die Kandidaten jetzt nicht so krass sind, aber also ich glaube, da werden wir schon da ein bisschen Geld fliegen sehen. Und Ja, vielleicht sogar auch ein Draft oder beides, ne? Also kann ich mir gut vorstellen, dass da bei denen der Fokus drauf liegt.
Das denke ich auch. Eagles muss man sagen, wenn man das den Schwank noch kurz machen kann, wirklich überragend, haben sich belohnt für unfassbar gutes Roster-Building über die Jahre hinweg. Howie Roseman, bester GM der Liga, by far. Und einfach nur, kann man einfach nur wahnsinnig viel Credit geben. Das ist einer der verdientesten Super Bowls, glaube ich, so über die gesamte Zeit hinweg, der eben nicht so von einer einzelnen Entscheidung oder hier eben so wie bei den Chiefs, da hängt halt wahnsinnig viel an Mahomes. Bei den Eagles, die haben sich ein super Team zusammengebaut und das über so viele einzelne gute Moves, kann man echt nur den Hut vorziehen.
Absolut. Und ich finde, was ich so in der Form halt lange nicht gesehen habe, ein Super Bowl, was ein so ausgeglichenes Team gewinnt. Also ich sag mal, sonst hast du ja meistens hier einfach den Quarterback, wo man sagt, jo, alles klar, der dominiert. Oder halt vereinzelt auch mal, was weiß ich, Aaron Donald oder die Rams Defense oder so. Aber in der Form, dass wirklich so, du hast eine starke Defense, die Plays macht, du hast aber auch eine Offense, die solide produziert und halt eben auch die Punkte aufs Board bringt. Also so, das habe ich echt lange nicht gesehen und deswegen, also irgendwie cool, es freut mich auch für Saquon, muss ich sagen. Alles in allem eine, irgendwie auch eine sympathische Mannschaft, muss man sagen. Die Fanbase jetzt nicht zwingend, aber die Mannschaft auf jeden Fall.
Ja, und so krass, also unfassbar, hat keine Schwäche, dieser Kader. Top O-Line, ich sag mal, Hurts ist ein guter Quarterback, Elite Running Back, Top Receiver, dann gehst du in die Defense, da ist auf allen drei Levels sind da gute Spieler unterwegs. Die haben einfach keine, die haben nicht diesen Schwachpunkt, wo du sagst, ja gut, da ist alles gut, aber die Cornerbacks sind so schlecht, dass sie dich einreißen oder so. Nein, die sind durchweg. Auf jeder Position hast du einen guten Spieler. Und das ein Jahr, nachdem sie ja komplett auseinandergefallen sind, defensiv. Da war ja so viel im Argen. Da hatten sie eigentlich nur noch eine D-Line. Linebacker waren so trash. Safeties trash. Cornerbacks zu alt. Und jetzt plötzlich, ein Jahr später, komplett alles, also irgendwie umgebaut, Spieler besser eingesetzt. Wahnsinn. Das schon extremer Turnaround und ja, wie gesagt, einfach mit richtig guten, mit vielen guten einzelnen Moves sind seit Jahren auch eins der Teams, das beim Draftboard dann immer wieder die Values mitnimmt. Ich habe da echt großen Respekt davor, was Roseman da eben macht. Und ich glaube, solange der Mann da ist, können die Eagles beruhigt irgendwie in die Zukunft schauen.
Ja, sie haben halt auch, sie haben halt natürlich auch echt Injury Luck gehabt, ne? Also ich glaube 21 von 22 Startern, die irgendwie die Saison begonnen haben, waren halt im Super Bowl auch, standen auf dem Feld. Natürlich, das ist auch schon echt Wahnsinn. Na gut, brauchst du auch. Ich glaube, es ist auch jedes Jahr gefühlt so, dass eben diese Teams dann auch weit kommen in den Playoffs. Also das ist eben, gehört dazu. Und ja, aber schon das Roster-Building. Ja, du hast halt natürlich auch extrem wirklich diese richtigen Moves gemacht, auch mit Zach Bourne und so, der dann eine super Saison auf Linebacker spielt. Hätte nun auch keiner unbedingt gedacht. Aber ja, wie gesagt, musst du, wenn du die Moves machst und auch die Spieler entwickelst, das ist ja bei denen echt auch auffällig, wie gut sie diese Linemen und so weiter auch entwickeln. Und wenn man sich anguckt, Milton Williams oder so, der sich jetzt da über 3, 4 Jahre entwickelt hat und dann ja eben so eine Rolle spielt im Super Bowl. Also schon Wahnsinn.
Wie gut sieht auch der Saquon-Vertrag aus? Also irgendwie bezahlen dem da so seine 12,5 Millionen im Jahr. Ich habe mir irgendwie gesehen, ich weiß gar nicht, 12, jetzt müsste ich einmal schauen, aber auf Receiver, ich weiß nicht, da kriegst du für diese 12,5 Millionen, ich gucke gerade, 13 Millionen
Davis.
verdient zum Beispiel, ja, Gabe Davis, Darnell Mooney, DeAndre Hopkins, das sind die Jungs, die 13 Millionen Dollar verdienen. Ne? Dann kommt Allen Lazard. Ja, das
Ja,
ist halt der Hammer.
ich glaube, Running back don't matter, gone too far. Ne? Also, das ist halt, ja, ich glaube, das haben ja auch, ich glaube, die Jungs bei Don't the Talk predicted, dass Running Back, dass das wieder ein bisschen in die andere Richtung schwappen wird, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Bin gespannt. Ich muss mal, wen haben wir denn dieses Jahr jetzt eigentlich? Aber wir haben keine guten Free Agents. Also keine Top-Top-Free Agents. Wir haben Najee, der ist durchaus interessant natürlich, aber ist kein Saquon-Talent. Gut, Saquon-Talents gibt es selten. Aber ansonsten kommt noch Aaron Jones potenziell oder kommt noch in die Free Agency. Das sind jetzt nicht die großen Namen irgendwie, ne? Nick Chubb, okay.
Ja, wobei der ja auch dann ist, glaube ich, ne? Also.
Eben ist 30 Jahre alt. Ja. Also.
Also, ich glaube auch nicht, dass wir die fetten Verträge sehen. Also, auch bei den Kandidaten, allein weil es der Free Agency Markt nicht hergibt. Aber ich glaube, der Draft wird uns dann halt dementsprechend in die andere Richtung zeigen.
Hoffen wir es, dass wir da tatsächlich dann richtig schöne, auch ein bisschen mehr Draftkapital bei den Running Backs sehen als Folge daraus. Gibt ja doch wirklich gutes Talent dieses Jahr. Und Ashton Jeanty, mal sehen, ob er es noch in die Top 10 schafft, nachdem Saquon jetzt hier Super Bowl Winner wurde und auch die Eagles wirklich zu einer überragenden Saison geführt hat. Könnte schon passieren, würde ich jetzt einfach mal aktuell so aus dem Bauch raus sagen.
Pete Carroll pickt in den Top 10.
Ja, oh, ja, alles klar. Ja, dann ist nur die Frage, ob Jerry Jones noch vor ihn tradet, dann, um das zu verhindern. Wo du Pete Carroll angesprochen hast, wir wollen auch mal kurz auf die neuen Coaches blicken. Pete Carroll ist einer davon. Dein, ja, sei also hier, weiß nicht, ist er dein Lieblingscoach nach wie vor
Also,
oder, also er war schon, du bist ja großer Pete Carroll-Fan immer gewesen. Wie siehst du ihn jetzt hier bei den Raiders?
ja, also ich würde schon sagen, also das ist so der für mich auf jeden Fall der prägendste Coach, weil halt irgendwie in meiner Seahawks-Zeit war er halt dauerhaft da und ja, also das ist schon der Coach, mit dem ich mich auf jeden Fall am meisten identifiziere, wenngleich ich ihn wahrscheinlich nicht für den besten Coach halt, aber für den sympathischsten auf jeden Fall. Und ja, irgendwie cool ist schon, also ich habe lieber einen Pete Carroll in der NFL, der da Coach ist, als viele andere Kandidaten. Und ich glaube, er ist auch, wenn er noch will, zu Recht noch Coach. Ob er sich unbedingt einen Gefallen damit tut, bei den Raiders Coach zu werden, okay. War wahrscheinlich der einzige Job, den er gekriegt hat. Ne? Auch insofern muss man auch sein.
Ja, ja.
Ja, so, ne? Gut. Ja, freut mich für Pete Carroll. Ich glaube, die Raiders, und das muss man halt aus Pete lassen, er schafft es immer, ein Team aufs Feld zu stellen, was auch Siege holt, wie auch immer er es macht, auch wenn vielleicht das Talent-Level nicht so gut ist. Und ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Ich meine, Division ist natürlich hart. Und also, ich glaube, in der Division alleine ist nichts zu holen. Ne? Und
Ich
ja.
weiß nicht, was der Plan bei den Raiders ist, ehrlich gesagt. Also hat man jetzt Pete Carroll echt geholt, was fair ist, als mal so hier Kultur reinbringen, das Ding aufbauen, aber das ist ein Rebuild, der braucht doch also mal Minimum 2 Jahre, bis du da in der Offensive wieder halbwegs auf einem Stand bist. Also, wer spielt Quarterback bei den Raiders?
Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Ich entweder sie draften halt irgendwie, ja, also einen Top-Kandidaten werden sie vielleicht nicht kriegen, aber ich glaube, sie draften halt vielleicht irgendeinen irgendwann im Draft und vielleicht signen sie halt auch noch irgendeinen Free Agent, aka irgendeinen Free Agent, aka Sam Darnold. Ich meine, die Ties von USC sind halt bei beiden da, ne?
Okay, stimmt.
Also, keine Ahnung, aber sonst ist natürlich. Vielleicht holen sie auch einen Justin Fields.
Ja, okay.
Keine Ahnung.
Also.
Also, Justin Fields halt, was ich interessant finden würde, Justin Fields mit Chip Kelly als OC und Pete Carroll als Coach, irgendwie dann kann ich mir vorstellen, dann wie gesagt, draften sie Ashton Jeanty in der ersten Runde und dann siehst du da 95 Run-Versuche und drei Passing-Attempts ja. pro Spiel. Also ich kann mir sowas vorstellen, ne? Bin ich ganz ehrlich, also ich kann das Bild schon auf jeden Fall sehen. Wie erfolgreich das dann in der Division sein wird, lasse ich jetzt mal so stehen, aber interessant werden könnte es auf jeden Fall.
Du sagst uns also, sell Brock Bowers in deinem Szenario hier.
Ja, gut, okay. To be fair, Brock Bowers ist wahrscheinlich auf jeden Fall ein Sell mittlerweile bei den Preisen, aber ja, na gut, also irgendwann werden sie auch mal in der Division werden sie irgendwann auch mal passen müssen, also, und dann ist Bowers halt die
denk
beste Aktie.
Ja, so ist es. Ne? Mal sehen, ich wollte dich schon fragen, also ich finde Chip Kelly als OC auf jeden Fall eine interessante Wahl. Ich hätte sie vielleicht jetzt nicht so getroffen, muss ich sagen. Aber gut, ich meine, wir werden sehen,
Boah,
was
also ich
Pete
glaube,
Carroll sich dabei gedacht hat.
ich glaube, Chip Kelly ist halt kein guter Head Coach. So, ich glaube, das hat er nicht gut hingekriegt, aber ich glaube schon, dass er ein guter Play-Designer ist und also er den Ball bewegen kann und auch Punkte scoren kann mit seinen Teams, ne? Also, ja, also das glaube ich schon. Also, ich glaube, die Berechtigung hat er auf jeden Fall.
Es ist wahrscheinlich schwer zu bewerten. Also würde seine eine Saison als Niners Head Coach einfach komplett streichen. Das Team war so runter. Da war ja gar nicht, da war, glaube ich, ich weiß nicht, Quentin Patton der Nummer 1 Receiver oder so. Also da muss man dann auch einfach mal sagen, da bekommst du auch keine Offense irgendwie aufs Feld. Also da produzierst du nichts. Deswegen, das lassen wir ihm mal durchgehen. Er ist ja bei den Eagles in Jahr 2 so extrem eingebrochen. Und ich hatte so den Eindruck, er hat sich nicht wirklich an die NFL anpassen wollen und können. Man muss sehen, ob das dann jetzt mit der ganzen Erfahrung, die er in der Zwischenzeit gesammelt hat, sich nochmal ändert. Und dann wäre ich auch durchaus dabei, ihm die Chance zu geben. Wie gesagt, ich hätte es einfach nur wahrscheinlich nicht getan. Ich wäre da in eine andere Richtung gegangen. Aber ja, lassen wir den Raiders mal ihre Chance. Keiner erwartet allzu viel, glaube ich, vom nächsten Jahr. Sie haben eigentlich nur Brock Bowers in der Offensive und ansonsten sieht es da sehr düster aus. Defensiv sollten die respektabel sein, aber das ist halt dann doch ein bisschen dünn, alles in allem. Wir schauen weiter. Kellen Moore ist jetzt bei den Saints gelandet, weg von den Eagles. Das war natürlich eine schöne Situation, in die er sich da gesetzt hat. Da hat er auch wieder, glaube ich, sich beweisen können, nachdem er da bei den Cowboys ein bisschen verjagt wurde. Im Nachhinein, vielleicht das mal als Frage, glaubst du, die Cowboys haben Kellen Moore hinterhergetrauert?
Naja, einen besseren Headcoach haben sie jetzt nicht bekommen, vermutlich. Aber ja, boah, weiß ich nicht, ob man Kellen Moore jetzt hinterher trauern muss. Also, das weiß ich glaube, sie hätten ihn ja auch bekommen können, wenn sie ihn haben hätten wollen.
Nein, ich meine jetzt nicht als Head Coach, ne? Ich meine, sie haben ihn ja als OC quasi vor die Tür gesetzt, glaube ich.
Ach so.
War das ist 2 Jahre her sogar schon? Oder
ja.
Was? Also, ich meine, so wenn ich die Dallas Offense jetzt im letzten in 2024 ansehe, die natürlich mit deutlich weniger Talentlevel als die Eagles Offense gespielt hat, keine Frage. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Cowboys Offense mit Kellen Moore alles in allem schon besser aussah als ohne ihn. Und die Eagles Offense sah wirklich gut aus. Deswegen
ja.
Muss ich sagen, für die Saints mag ich das Hire von Kellen Moore. Ich finde es gut, das zu probieren. Ich finde das für die Saints, ja, also wenn man jetzt mal aus Fantasy-Perspektive drauf schaut, finde ich das für einen Olave und Kamara auch gut. Es kommt halt da alles drauf an, was sie auch hier aus Derek Carr rausholen können, der vermutlich wieder spielen wird. Denn sie haben eigentlich keine wirkliche Alternative, als wieder seinen Vertrag zu restrukturieren und irgendwie den Cap-Hit in 2026 zu schieben.
Ja, also ich denke mal, also für die Saints ist es jetzt halt ein Move, Sie ja, konsolidieren ein bisschen ihr Roster, haben jetzt vielleicht, wenn Kellen Moore klappt, dann haben sie einen guten Coach, und wenn nicht, dann ist er in 2 Jahren weg und sie haben können von bei null anfangen irgendwie,
Ja.
wenn das halt für die Saints jemals nochmal passieren wird, aber irgendwie so
Ja.
kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Dann haben wir, du hast die Cowboys schon angesprochen, beziehungsweise hier schon verwiesen, sie hätten ja Kellen Moore holen können. Sie haben sich für Brian Schottenheimer entschieden. Du hast ja auch die Ties zu Schotti sind bei dir da. Deswegen, sag
Wow.
uns doch mal, wie findest du denn den Hire der Cowboys hier?
Also, ne, also ich hätte nicht gedacht, dass Schottenheimer noch mal einen Head Coaching Gig in der NFL bekommt. Also, ich glaube, er ist ein okayer OC, so, aber mehr auch nicht. Also, ich bin auch froh, wenn er bei einem anderen Team außer den Seahawks ist. Ja, also überraschende Wahl für mich. Ja, ich glaube, mehr als Mittelmaß ist damit für die Dallas Cowboys auch mittelfristig nicht drin.
Ja, ich finde wirklich, ich wäre hier nicht so fair, also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich wäre da etwas schonungsloser den Cowboys gegenüber. Ich finde das ein katastrophales Hire. Brian Schottenheimer war bei den Seahawks scheiße. Und ich finde, dass das bei den Cowboys jetzt auch nichts war. Das erste Jahr war okay, 2023. Da hat aber auch alles über Dak und Lamb und funktioniert. Die haben die Liga da echt, ja, jetzt dominiert ist auch übertrieben, aber da haben sie viel über Volume gemacht. Ich finde, wie man nach dieser 2024er Saison hingehen kann und dann sagt, ich lasse einfach den Vertrag von McCarthy auslaufen und mache dann Brian Schottenheimer, den OC, zum Head Coach. Das wirkt so planlos und so. Mit null, da ist null strategisches Gefühl mehr da, gar keine Vision da bei den Cowboys. Jerry D Jones ist das größte Problem in Dallas und ich glaube, solange der Mann da am Ruder ist, wird das einfach auch nichts mehr. Da muss,
Ja.
glaube ich, Vater Zeit das irgendwie lösen und Jerry Jones in den Ruhestand schicken. Ansonsten sehe ich da tatsächlich schwarz. Falls du da ein bisschen optimistischer bist, ich finde, wir sprechen später über Off-Season-Buys, dann können wir vielleicht auch mal über Dak Prescott sprechen, aber ich würde das vielleicht einmal ganz kurz vorziehen. Dak Prescott, du hast schon Startup-Drafts gemacht. Ich bin auch gerade in meinem Draft ging Dak Prescott und ich habe ihn auch sehr schwer überlegt zu nehmen, an 5-4. Wie sehr ist Dak Prescott für dich ein Buy, jetzt auch unter dem Punkt, dass Brian Schottenheimer eben der Head Coach ist und dass das die Art und Weise der Offense ist. Wie siehst du Dak denn? Der hat jetzt seine Verlängerung bekommen, ist ja erst 31 Jahre alt. Wir mögen Dak an sich. Also, aber findest du, er ist jetzt wirklich, ist er ein ganz klares Buy und Target oder ist er okay als Value? Wie siehst du ihn?
Ja, ich glaube, er ist okay. Also tatsächlich, ich glaube, ja, an der Draft-Position, ich hatte ihn ja auch erst als Buy aufgeschrieben, aber jetzt auch, wenn ich nochmal drüber nachdenke, also ist es halt, ja, in der Range und nach dem, was er jetzt so die Jahre abgeliefert hat, also er wird, solange er nicht verletzt ist, und das ist bei ihm ja auch das Problem, wird er immer eine gute Fantasy-Option sein. Zusätzlich hat jetzt den langfristigen Vertrag. Die Cowboys können ihn also frühestens eigentlich in 3 Jahren cutten, und selbst das ist schon ein bisschen schwierig. Und ja, also ich glaube, er ist halt so ein solider Starter, ne? Wenn du jetzt früh, also wenn wir jetzt vom Startup ausgehen, wenn du jetzt früh zum Beispiel irgendwie Skill Position Players draftest, weil du hinten im Draft bist in der ersten Runde, so, dann kann das schon eine solide Option Mitte des Drafts sein für ein Win-Now-Team, glaube ich.
Ja, absolut. Würde ich mitgehen. Ich finde aber auch, dass sein Value okay ist, wenn ich drauf schaue, wenn ich bedenke, dass Also hier gingen in der ziemlich hintereinander gingen da Penix, McCarthy, Dak, Goff, Mayfield und Tour. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass wir beide Dak deutlich oder ganz klar vor Tour beide haben. Bei Mayfield, Goff und Dak muss ich sagen, weiß ich gar nicht. Ich habe da keine starken Gefühle in die eine oder andere Richtung, ehrlich gesagt. Ich finde, die sind alle genau an dem Spot irgendwie okay. Und ich würde mir wahnsinnig schwer tun, einen, also entweder Penix oder McCarthy für einen der drei herzugeben. Wie siehst du das?
Kommt da tatsächlich ein bisschen aufs Team an, würde ich sagen. Also, McCarthy haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Das ist jetzt so die große Wundertüte und dass der Spieler von den fünf jetzt, der mit Abstand das höchste Upside hat. Und wenn man gesehen hat, was Darnold in der Offense machen konnte, dann muss man sagen, ist es auf jeden Fall eine Aktie, die ich eher kaufe zu dem Value. Dann sind wir auch bei unserem späteren Thema. Alle anderen, ja, also Panics ist in Ordnung, glaube ich aber nicht an das super krasse Upside. Und die anderen sind eigentlich the same, ne? Also sehe ich jetzt keinen Riesenunterschied. Ich finde, die sind eigentlich, also ich glaube, ich hätte also in der Reihenfolge Dak, Baker, Goff, in der Reihenfolge hätte ich sie, glaube ich, am liebsten. So, weil die ersten beiden, die auch noch ein bisschen Rushing mitbringen und so, aber ja, und ich glaube, ein bisschen höheres Potenzial haben, aber ansonsten, ja, bin ich da, glaube ich, auch emotionslos, muss ich echt sagen.
Das schon mal als kleinen Ausflug. Wir machen weiter mit den Coaches. Wir haben vielleicht einmal relativ kurz, denke ich, weil das hat keine so großen Auswirkungen. Aaron Glenn bei den Jets, der bringt von den Lions auch noch Tanner Engstrand als OC mit, war Passing Game Coordinator bei den Lions. Aaron Rodgers ist jetzt nicht mehr in New York oder wird nicht mehr in New York weitermachen. Das gibt es als News noch dazu. Das heißt, eigentlich ist das alles sehr unklar. Russell Wilson sind jetzt die Spekulationen, dass er zu den Jets kommt. Weiß nicht. Ich finde, Jets sind im Moment schwer, vorherzusagen.
Ja, auch zu dem Coach kann man ja wenig sagen. Also ich glaube, wirkt wie ein vernünftiger Leader und so, aber wer weiß das schon? Also kann ich auch überhaupt nichts zu sagen.
Bin relativ sicher, dass die. Oder ich habe so das Gefühl, dass die Jets zumindest irgendwas machen, so Richtung Free Agency. Ich kann mir bei diesem Roster und so weiter nicht vorstellen, dass die einfach nur irgendeinen Rookie draften und reinschmeißen. Sondern ich glaube schon, dass die wirklich versuchen, den Floor auf der Position zu heben und irgendwie um diese Defense herum kompetitiv zu sein.
Ja, die Optionen sind halt limitiert.
Ja, richtig.
Ja.
Das stimmt. Nächstes Hire und vielleicht, jetzt kommen wir zu den spannenderen. Machen wir mal erst Mike Vrabel bei den Patriots. Das ist keine Überraschung gewesen. Ich denke, so weit kann man gehen, dass Mike Vrabel zu den Patriots geht. Kein fancy Offensive Coordinator, also oder kein fancy Play Designer, Mike Vrabel. Das ist jetzt. Ja, mehr so dieser GM, nicht, wie sagt man, CEO Head Coach wird es
CEO,
ja jetzt halt immer genannt, und Culture Tonesetter. Wie findest du Mike Vrabel da als Head Coach und nachdem sie jetzt Josh McDaniels noch dazu geholt haben, als OC ist so same old in New England, the Patriot Way wird wieder eingeschlagen. Bist du hier enttäuscht von der ganzen Sache? Als großer Drake May-Fan auch, ist das ja schon eine wichtige Position für dessen Entwicklung, positiv oder negativ?
boah, also für die Patriots muss ich sagen, ist es das Beste, was denen passieren konnte, glaube ich. Also ich glaube, Rabel ist der beste Verfüg oder ist der beste Head Coach, der einen Job bekommen hat in diesem Cycle. So, also von dem wir es auch wissen, ne? Einfach. Also er war ja auch bei den Titans. Also der hat mit Ryan Tannehill ein Playoff-Team halt immer gehabt und immer eine starke Defense gehabt und klar, für Für May muss man mal sehen, was das bedeutet, weil ich glaube, Rabel den Ball auch viel laufen will und auch McDaniels ist ja auch so ein Coach, der auch, also die haben ja auch schon auch mit Brady den Ball viel gelaufen, also von daher,
Ja.
ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das halt jetzt nicht unbedingt in massiven Fantasy-Zahlen für Drake May sich widerspiegelt, aber also ich glaube, aus Real NFL-Sicht ist das schon, also ich glaube, der wird ein Playoff-Team formen. Da gehe ich schon von aus.
Ich finde es auch ein super Hire, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Und ich glaube, es ist auch gut für Drake May dann in dem Moment. Also kann mir da einfach gut vorstellen, dass das gut passt. Ich muss jetzt, da bin ich jetzt natürlich nicht gut genug vorbereitet gewesen. Ich muss mal die, mich würde mal die Team Pass Happiness quasi, also Pass Rate Over Expected von New England in den Brady-Jahren mit McDaniels als OC. Das müsste 2012 bis 2019 gewesen sein. Und das mal anschauen. Also ich glaube fast, dass wir das, also weiß gar nicht. Hier, ah, ja, Credits gehen raus an Running Backs Don't Matter beziehungsweise RBSDM.com. Die New England Pass Frequency war tatsächlich von 2012 bis 2019. Ich glaube, das war das letzte Jahr von Brady, oder?
Ja, könnte
Bevor er
hinkommen,
zu
ja.
Tampa gegangen ist.
Ja, könnte schon sein.
War 3% overexpected über all plays. Und das finde ich nicht schlecht. Also sie sind den Ball natürlich
Okay.
immer viel gelaufen, aber du bist mit Brady natürlich auch die ganze Zeit vorne gewesen, ja. Also sie sind, haben natürlich auch viel aus der
Ja,
Führung
okay, ja.
herausgespielt und so weiter. Deswegen glaube ich, werden so, ja, wird sowas dann gerne ein bisschen zu sehr so gesehen. Und wenn May gut genug ist, dann glaube ich, wird McDaniels ihm vertrauen. Ich halte McDaniels tatsächlich für einen guten OC.
Ja, ich auch. Ich auch.
Deswegen, also Drake May, Arrow up im Vergleich zu, ich, wer war der Kollege, der gerade da hier, Mayo, gell, war ja hier
Mayo, ja, Jared Mayo, ja.
Head Coach, Jared Mayo. Und deswegen, ja. Das sollte doch eine Verbesserung sein. Jetzt kommt der nächste, natürlich vielleicht der spannendste Hire des Coaching-Karussells. Ben Johnson ist bei den Bears, wurde lange gemunkelt. Ich habe auch lange dran geglaubt schon, auch wenn viele gesagt haben, das macht doch gar keinen Sinn, passt überhaupt nicht zusammen. Caleb Williams bekommt jetzt hier dieses OC, Shiny OC Mastermind, das alle erwarten. Heißester Name am Coaching-Markt gewesen. Wie du sagst, wir wissen es einfach noch nicht, was er wirklich kann, was er wirklich dann wert ist, auch als Head Coach. Trotzdem für die Bears, Offensive Players von Caleb zu DJ Moore, würde ich mal sagen, ist das ziemlich der Best Case gewesen, der passieren kann, oder?
Ja, also ich glaube, das kann eigentlich nur in zwei Szenarien enden. Also ich glaube, entweder die werden jetzt richtig gut, das wird eine richtig kranke Offense, Caleb explodiert, Ben Johnson wird hier also
Oft
wird Coach of the
ungefähr.
Year und so weiter.
Ja.
Oder aber
Ja.
in 2 Jahren oder spätestens, ja, sagen wir mal 2 Jahren in der aktuellen NFL, sind beide weg vom Fenster.
Ja.
Also ich
Ja,
irgendwie
spannend.
habe ich das Gefühl, es kann nur in die eine oder andere Richtung gehen. Ich glaube, es gibt nichts dazwischen. Und ja, irgendwie dieses Gefühl habe ich irgendwie dabei. Also ich bin wirklich super gespannt. Ich glaube, das ist Must-See-TV auch nächstes Jahr. Ich bin aktuell eher so 60-40 dafür, dass es klappt. Aber ich habe auch schon
Ja.
irgendwie irgendwo so ein gesundes eine gesunde Skepsis, muss ich sagen.
Ich finde es total spannend, weil der Stil von Caleb ja wirklich genau das Gegenteil ist von dem, wie die Lions Offense jetzt so funktioniert hat. Die viel Play-Action, sag ich mal, stark auf den Lauf, starke O-Line, der Quarterback geht da durch seine Reads, ist sehr, sehr, ja, dann auch schnell in der, im Decision-Making und alles sehr, sehr strukturiert in dieser Offense drin. Caleb ist ja der Quarterback, der auch im College schon immer so wahnsinnig viel außerhalb der Struktur gemacht hat und da seine Stärken hat. Deswegen, ich finde alle Bedenken total berechtigt und bin jetzt super gespannt, wie das einfach dann, wie das ausgeht. Wer passt sich an wen an? Und ja, wer kann sich am Ende auch an den anderen anpassen? Das wird Must-See-TV. Quint, das hast du schon gut gesagt.
Ja.
Wir haben einen letzten Hire. Liam Cohn ist ja nach langem Hin und Her, nachdem er die Tampa Bay Buccaneers geghostet hat, noch in den Verhandlungen um die Vertragsverlängerung oder hin und her, ob er nächstes Jahr wieder OC ist, dann doch bei den Jaguars gelandet. Ich sag mal, die ganze Story hat jetzt nicht das beste Licht auf ihn irgendwie geworfen, so im ersten Moment. Und ich finde das ein bisschen fraglich, wenn du eben Leader bist zu einer Franchise. Warum bist du nicht einfach auch ehrlich? Da hat er sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, alles in allem, so für seinen eigenen Leumund. Nichtsdestotrotz ist ja jetzt mal vor allem der Blick aufs Sportliche. Trevor Lawrence ist noch nicht das, was wir alle von ihm irgendwie erwartet haben, uns erhofft haben. Der ging jetzt an 403 in meinem Startup. Würdest du sagen, Trevor Lawrence ist der große Buy-Kandidat, hat hier nicht Ben Johnson bekommen, aber Liam Cohn, wahrscheinlich der zweitbeste, so eben OC-to-Head-Coach-Kandidat, den es gab am Markt. Wie hyped bist du jetzt für die Jaguars Offense nächstes Jahr?
Ja, im Prinzip wieder ähnlich. Also er hat ja nun auch die Karriere von Baker so ein bisschen wieder on track
Ja,
gebracht oder auch mit
wiederbelebt.
Baker eine, ja, eine produktive Offense aufs Feld gebracht. Und ich glaube, also Trevor Lawrence ist jetzt nicht unbedingt viel schlechter als Baker, ne? Und so, manche würden vielleicht sogar auch sagen, besser. Weiß ich jetzt nicht, ob man das sagen kann nach der aktuellen NFL-Karriere. Seine Reputation ist vielleicht noch besser, aber das war es dann vielleicht auch. Oder sein Name ist besser. Ja, aber das ist ja auch da. Also das ist jetzt ja nun der die Boom-or-Bust-Situation für Trevor Lawrence, ne? Also, das willst du ja. Ich sag mal, da willst du jetzt nicht so ein irgendwie Aaron Glenn wieder als Coach haben, wo du dir denkst, so, boah, ne, kann bestimmt eine gute Defense aufs Feld führen, ist vielleicht auch ein guter Leader, aber was aus dem Quarterback wird, weiß man nicht. So, und wenn du dann wenn du so einen OC-Coach quasi bekommst, dann hoffst du ja schon auf das Beste für deinen Quarterback. Klar, kann trotzdem scheitern, aber ich sag mal, auch im Blick auf die Division und so, da geht schon einiges.
Denke ich auch. Und ich finde, um dann eben aufs nächste und unser Hauptthema des heutigen Tages überzuleiten, unsere Off-Season-Buys, für mich steht der Trevor Lawrence schon eher drauf. Nicht im Sinne von, ich bin jetzt da, ich würde eben da hochgehen, unbedingt von den Bakers und Goffs dieser Welt Richtung Trevor. Eher die andere Richtung. Ich finde, wenn wir Caleb gerade gesprochen haben und Trevor Lawrence, anderthalb Runden an Startup Value, ungefähr, das jetzt mal so, können ja zum Teil auch mehr sein. Das kommt darauf an, wie sehen die Leute in der Liga das, ne? Aber wenn ich überlege, dass ich das hier an 2,8 Caleb Williams ging und an 4,3 geht Trevor Lawrence, ich muss sagen, so viel sicherer bin ich mir bei Caleb dann nicht. Sondern ich finde, da ist Trevor hat immerhin gezeigt, finde ich, er ist ein solider NFL-Quarterback. Solide bis gut sogar. Also irgendwo Top 15 ist er safe. Ist er jetzt die beste Fantasy-Option? Er hat jetzt nicht die höchste Mobilität und so weiter. Wird er sich jetzt da, wie sicher ist es, dass er sich irgendwie in die zweite Runde von Startup Drafts 2026 spielt? Kann ich nicht wissen. Aber ich finde, dass der im Prinzip ziemlich ähnlich gute Karten hat wie Caleb Williams, einen richtigen Schritt nach vorne zu machen und dann auch gewaltig an Value wieder zuzulegen. Der Name Value ist ja an sich da und ich glaube, dass die Situation von Doug Peterson kommend und so broken, wie das da in Jacksonville auch schon wieder war, irgendwie fast schon nur hoch, also nur aufwärts gehen kann und ich finde das ein guten Move aus diesem Tier. da oder von Caleb zum Beispiel hier runter zu gehen Richtung Trevor Lawrence, kann man jetzt auch einen Kyler Murray zum Beispiel reinwerfen. Vielleicht kann man von dem auch nochmal downgraden Richtung Trevor Lawrence und ein bisschen was mit einsammeln an Value. Dann fände ich, wären das eigentlich gute Ideen. Deswegen steht Trevor Lawrence für mich so als erster kleiner bei auf der Liste, um hier die Brücke zwischen den zwei Themen zu schlagen.
Wo möchtest du denn, um Caleb auf Lawrence Downs zu traden? Das würde mich mal interessieren.
Müsste ich jetzt gucken, also klar, wenn ich hier ein First bekomme, dann mache ich das ziemlich safe. Ist natürlich auch die Frage, das wird wahrscheinlich knapp, dass ich das, dass ich den krieg. Ich fände aber auch gut, nehme ich noch einen anderen Kandidaten von der Liste. Wenn ich zum Beispiel einen DK Metcalf dazu bekomme, fände ich es auch spannend. So ein Late First Equivalent als Spieler fände ich auch okay.
Ja, also ich glaube, der First dürfte es schon sein. Also ich glaube gar nicht, dass es so weit weg ist, den zu bekommen. Also klar, ich glaube, Caleb und auch gerade mit Ben Johnson jetzt und so, da könnte man, also ich glaube schon, dass das in der einen oder anderen Liga möglich ist. Nicht immer, aber vielleicht, wenn du auch so T-Law und ein Second, irgendwie, wenn du jetzt im diesjährigen Draft ein Late Second hast und dann irgendwie ein 26, 27 First dafür bekommst, so sowas vielleicht. Also das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen.
Ich kann es mir auch gut vorstellen.
Ja, finde ich
Deswegen wäre
gut.
das jetzt so mein erster Throw-in. Lass mal zu deinem ersten Buy kommen. Lass bei den Quarterbacks bleiben vielleicht. Wen hast du denn auf der Liste stehen?
Ja, ich hab ein paar mehr Kandidaten tatsächlich hier. Muss aber sagen, ich gehe jetzt mal mit JJ McCarthy.
Ist auch meine Nummer eins.
Ja. Dann eins, okay. Also ich habe es ja vorhin kurz angedeutet auch schon. Also ich glaube einfach, Sam Darnold hat gezeigt, wie gut die Umstände bei Minnesota sind. Und ja, Sam Darnold haben wir alle schon lange in der NFL in verschiedenen Situationen gesehen. Und ja, ich glaube, O'Connell ist ein guter Coach. Die Umstände, wie gesagt, du hast mit Justin Jefferson einen Top-2-Receiver der NFL. Du hast wirklich sonst solide Umstände. Und ja, ich glaube, also mit Addison hast du einen soliden Nummer 2 Receiver. Mit Hockenson hast du nächste Saison auch wieder einen fitten, ja, wahrscheinlich Top 8 Tight End mal mindestens. Eher höher wahrscheinlich. Und ja, ich glaube, das ist, also die Umstände sind sehr, sehr gut für ihn. Und McCarthy, wenn so ein junger Spieler dann auch eine gute Saison spielt, also wissen wir alle, was mit dem Dynasty Value passieren wird.
Finde auch ganz klar, ist natürlich die große Boom-Bust-Option, kann auch in die falsche Richtung gehen, aber ich finde, an dem Value, an dem er ist es das allemal wert. Das ist immer noch klar, ist ein Early First Round Pick, also irgendwo so 1,03, 1,04, 1,05 in der Range wird im Moment gehandelt, aber ich finde, wenn ich mir jetzt überlege, der käme jetzt dieses Jahr in den Draft, dann finde ich, wäre das allemal wert. Und ja, McCarthy deswegen auch ganz klar mein Nummer 1 bei unter den Quarterbacks.
Wenn
Ich
McCarthy
würde.
dieses Jahr im Draft wäre, Entschuldigung, wenn McCarthy dieses Jahr im Draft wäre, dann wäre er der 101. Safe, safe.
Guter
Also,
Guess, okay.
wenn du wüsstest, wenn wir jetzt Landing Spots hätten, McCarthy Runde 1 zu den Vikings, wahrscheinlich erster Quarterback vom Board. Also, er wäre ja im diesjährigen
Ja,
Draft
das.
wäre der erste
Ja.
Quarterback vom Board. So.
Ja, wahrscheinlich würde er
Und
halt
dann, das
im
heißt,
Real NFL Draft einfach an 101 gehen, oder?
ja, safe. Wäre so. Wäre so. Und ich glaube, wenige würden dann einen Running Back über ihm nehmen.
Das stimmt natürlich. Da bin ich bei dir. Mein zweiter Kandidat und auch hier Sophomore. Ich bin, glaube ich, etwas höher als du bei Michael Penix. Finde super spannend, was er gespielt hat, einfach. Ich will da jetzt auch nicht komplett overreacten. Das waren letztes Jahr Spiele gegen schwache Defenses, in denen er gut aussah. Trotzdem finde ich, sah wirklich besser aus, als ich das erwartet hätte. Hat viel Armtalent gezeigt, hat Mobilität gezeigt, hat irgendwie einfach mir ein gut, also auch die Art und Weise, was er für Würfe nimmt, wie er sie platzieren kann, war schon wirklich, wirklich stark. Und die Umstände in Atlanta sind ja auch richtig gut. Also Arthur Smith, nee, der ist ja gar nicht mehr hier, der Kollege. Jetzt war ich hier gerade, dass der Arthur Smith OC ist. Über den haben wir uns immer lustig gemacht, weil er die Waffen komisch eingesetzt hat. Aber die Waffen sind geblieben. Also Drake London, Bijan Robinson, Kyle Pitts, den können wir beerdigen, den Kollegen. Aber trotzdem sind London und Bijan ein unfassbar guter One-Two-Punch. Und ich glaube, dass Penix da in wirklich, wirklich guten Umständen spielen kann. Die Division ist jetzt auch nicht knochenhart, könnte man sagen. Das heißt, du hast auch schon mal 6 Spiele in der Saison gegen überschaubare Defenses, wobei nur 5 Fantasy relevant sind. Aber gut, sei es drum. Trotzdem ist das ein guter Floor. Ich glaube, dass Michael Penix wirklich einen Schritt nach vorne machen kann. Das Ceiling ist nicht so wie bei McCarthy, weil ihm die Mobilität fehlt. Also er wird jetzt kein Rushing bringen. Das sehe ich auch so. Aber trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er, also wenn er wirklich gut spielt, ne? Wir haben auch Jungs wie CJ Stroud in der ersten Runde in Dynasty Startups gesehen. Ich wüsste nicht, warum er nicht in Ende Runde 1, Anfang Runde 2 risen soll, wenn er wirklich das bestätigt, was er da Ende der Saison 2024 gespielt hat.
Ja, ich bin jetzt kein Panics-Hater oder sowas, ne? Also, aber ich sag mal, der ist jetzt ungefähr 5 Minuten jünger als Trevor Lawrence, ne? Das muss man halt auch
Das
sehen.
ist so, das
Und
ist so.
das ist so ein bisschen das. Also, alles in Ordnung. Ich bin da jetzt irgendwie total neutral. Ich finde ihn in Ordnung. Für mich ist er jetzt kein absolut krasser Buy. Ich würde für den jetzt nicht irgendwie, wer weiß, was ausgeben. Aber, ja, wenn du es halt irgendwie in der Range tun kannst, über die wir vorhin gesprochen haben, Baker Goff oder so, klar, das kann man investieren, so zu dem Preis, logisch, gar kein Thema. Aber ich glaube, ja, also ist für mich völlig in Ordnung. Ich habe nichts gegen Panics, aber würde ihn jetzt nicht unbedingt zu jedem Preis kaufen.
Passt. Wen hast du als nächstes?
Ja, Quarterback habe ich eigentlich noch zwei Kandidaten auf dem Zettel. Na, eigentlich sogar drei, aber der letzte, den zähle ich mal nicht mit. Aber ich habe mich erstmal für Bo Nix entschieden.
Spannend.
Bo Nix finde ich eigentlich immer noch unterbewertet, muss ich sagen. Also, ich glaube, da ist so ein bisschen auch noch dieser Pre-Draft-Bias, der da mit reinspielt. Wir haben hier irgendwie einen Quarterback, der ja eine Top-Rookie-Saison gespielt hat und ja, der immer noch meiner Meinung nach unterbewertet ist. Also er war jetzt je nach Format, aber war auf jeden Fall ein Top-8-Quarterback und hat einen sehr guten Headcoach, der ihn auch weiter, glaube ich, sehr gut einsetzen wird. Und also die Umstände sind für ihn auch nach wie vor gut und sollten sich eher noch mal ein Stück verbessern. Er wird mehr Sicherheit bekommen und ja, er bringt auch ein bisschen Rushing mit. Und ja, deswegen finde ich Bo Nix ist eigentlich wäre eine grundsolide Wahl, auch über einigen anderen Kandidaten zu gehen, die teilweise in Startups noch vor ihm gehen.
Spannend, ja, weil das, ich finde, also gut, das ist, Marc, das ist ja auch jetzt hier Sample Size von einer Liga, bei uns ging er an 3,5 und das fand ich fair. Also,
Ja, ging bei mir auch in beiden Startups in der dritten Runde. Aber
ja.
ich finde trotzdem, dass das schon noch ein bisschen Potenzial, also wenn er die Saison bestätigt, dann wird er ja wahrscheinlich Mitte Runde 1 gehen.
Mitte Runde 1.
Ja, wenn er die bestätigt, die Saison,
Boah.
ja, sagen wir mal Mitte, Ende Runde 1. Doch,
Glaubst du,
denke
dass
ich
er
schon.
quasi, also wirklich, also value-wise zu einem hier so Bijan, Gibbs? Lamb und so weiter aufschließen kann. Finde
Ja,
ich spannend. Okay.
ich glaube
Ja.
schon. Wenn, wie
Okay,
gesagt, wenn
ja,
es perfekt läuft,
dann.
ne? Wenn eine Saison so bestätigt,
Ja.
nochmal so eine Top-Saison spielt, dann glaube ich schon, dass es möglich ist.
Ja, spannend. Okay. Bo Nix, verstehe den Case auf jeden Fall. Gut, wen hast du noch als Kandidaten? Weil das, also ich habe meine zwei Value, also meine zwei Buys auf Quarterback damit auch verschossen.
Ja, gut, kann ich ganz kurz machen.
Ja,
Und
ja.
zwar habe ich es vorhin schon mal kurz geteasert. Und zwar ist Patrick Mahomes, wie gesagt,
Ja.
mein Early Case für MVP. Und
Ja.
da muss ich natürlich hier auch dahinter stehen. Und ja, ich habe ihn jetzt also in den beiden Startups ging er Mitte Runde 1. Und ich finde, dann muss man sagen, ist Patrick Mahomes halt irgendwie ein Buy, wenn du ihn so günstig in
Ja.
Anführungsstrichen bekommst, dann also ich glaube, er ist halt im Moment halt gut kaufbar und ich glaube, das sollte man dann auch nutzen.
Ich habe ihn an 1,10 liegen lassen müssen, tatsächlich. Also ich war on the clock und habe dann eben den Pick getradet. Fand auch ganz klar der beste Value an Bord. Also er fällt definitiv. Der fällt und der fällt jetzt regelmäßig an Ende Runde 1. Das ist
Ja.
fairerweise muss man jetzt auch sagen, ein bisschen verdient nach den letzten 2 Jahren. Es waren einfach
Klar.
keine guten Fantasy-Seasons von ihm. Und man hat, jetzt haben natürlich schon viele die Angst, wollen die Chiefs einfach überhaupt was ändern an der ganzen Sache, an der ganzen Herangehensweise, wie sie die Offense spielen und das funktioniert ja für sie sehr gut. Die Defense sieht weiterhin gut aus. Warum soll man eigentlich was ändern, wenn doch alles läuft? Das heißt, es ist wirklich die Frage, wird Mahomes jemals oder wird er wieder dieser Fantasy-Top-Quarterback? Ich würde auch sagen, gut, dass du ihn nochmal genannt hast. Den hätte ich nämlich eigentlich auch auf meine Liste packen sollen. An dem Value hier Ende Runde 1 und dafür, dass man dann im Prinzip, dass er kaufbar ist für einen Skill-Position-Player. Allein deswegen gehört er mit auf die Liste in Superflex-Formaten und ja, sollte man mal abklopfen, wenn man die Möglichkeit hat und wenn man auf Quarterback eben jemanden braucht.
Also, nur um das kurz festzuhalten, also Patrick Mahomes war noch nie in seiner Karriere als Starter kein Quarterback 1. Ne? Gut, je nach Format immer natürlich, aber war noch
Ja.
nie kein Quarterback 1. So, Patrick Mahomes ist wie alt? 29, 30?
Ja,
Ich muss
29.
mal nachgucken. 29. So, das heißt, sagen wir mal, er spielt ihr, also wenn wir es jetzt mal ganz schlecht sehen und klar, natürlich weiß, Dynasty Ligen halten auch manchmal kürzer, aber wenn man grundsätzlich jetzt darauf erstmal schaut, dass du deine Liga ja vielleicht auch noch so lange geht wie Mahomes Karriere, dann sage ich mal, was das für einen Wert alleine hat, diesen Spieler da Set and Forget Quarterback zu haben, du dir nie Gedanken darüber machen musst, was für ein Quarterback du startest und diese eine Position halt immer gefüllt hast. Also das allein der Wert ist schon enorm, ne? Also das darf man halt nicht unterschätzen und ich glaube, klar, das High Ceiling, so klar, ich hätte im Moment auch lieber Josh Allen als Patrick Mahomes. Das ist auch in Ordnung, ne? Also das ist auch jetzt kein Case für Patrick Mahomes an 1-0-1, aber dennoch ist er halt sehr viel wert. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also wie man beispielsweise einen Bijan oder einen Gibbs oder sowas über ihm nehmen kann, ist mir ein absolutes Rätsel.
Ist eben Recency
Kurzer
Bias, ne?
Rant.
Ist halt, es ist halt, Patrick Mahomes mit 20,8 Points per Game hat dir halt letztes Jahr weniger gegeben. Wins above Replacement so, als Gibbs und Bijan dir gegeben haben auf deren Positionen mit Points per Game. Das ist natürlich die ganz technische, einfache Antwort auf die Frage, aber ich weiß komplett, worauf du raus willst. Das ist halt zu sehr da gedacht, zu sehr aus diesen letzten 2 Jahren gedacht. Ich glaube auch, dass Mahomes 20 Points per Game nicht ab jetzt den Median Outcome für 2025 und bis 2029 sind, sondern dass er hier eher am Floor gespielt hat, die letzten 2 Jahre und nicht irgendwie an der Median Projection.
Ja, wie gesagt, das ist ja auch der Case. Also, ich sag mal, Wins Above Replacement, Entschuldigung. das ist auch der Case. Das ist ja der Case eigentlich eher für Redraft. Und ich sag mal, dass du da Patrick Mahomes vielleicht nicht als Top 5 Quarterback draften solltest, ist auch klar. So, aber also für Dynasty-Sicht ist der Case halt schon ein bisschen anderer.
Bin ich dabei. Guter Buy hier noch. Dann lass uns rüber switchen zu den Running Backs. Ich muss sagen, auf Running Backs ich finde es auf Running Backs schwierig. Overall, Off-Season-Buys auf Running Backs sind immer so eine heiße Nummer. Ich wollte jetzt nicht zu tief auch in die absoluten, also ich wollte jetzt nicht in die Untiefen der Running Back Position reingehen und hier die Handcuffs, die potenziell Breakout-Kandidaten sind, aufschreiben. Ich habe für mich jetzt einen, mein Top-Buy auf Running Back.
Okay.
Das ist Kenneth Walker. Ich finde, Ken Walker geht so 2 Runden nach Jonathan Taylor. Und nach Bucky Irving, Kyron Williams. Ich finde, Kenneth Walker ist ein Mega-Buy-Kandidat. Wenn man schon auf Running Back mal was kauft, was ja selten passiert. Aber Ken Walker muss nur, es ist natürlich ein großes nur bei ihm, fit bleiben. Und dann, glaube ich, ist er ein Top-Back, der gut eingesetzt wird bei den Seahawks. Die Offense sollte nicht zu schlecht sein. Also da passt eigentlich alles. Was bisher gefehlt hat, war, dass er fit bleibt. Das ist natürlich so ein bisschen das ist der große Concern bei ihm. Aber ich finde, Ken Walker ist, ich meine, wie alt ist der Kollege? Das hätte ich jetzt mal noch, 24?
24, ja, irgendwie so.
Also das ist doch ein mega, mega Spieler für Dynasty und ich finde, so wird er nicht gesehen.
Ich glaube, die Angst bei Kenneth Walker, die viele haben, ist so ein bisschen, dass Charbonnet halt in seine Rolle reingefressen hat letztes Jahr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt da, ne? Und dass das Running Game halt auch teilweise völlig vernachlässigt wurde. Ich meine, gut, jetzt durch den OC-Wechsel kann da natürlich auch wieder einiges passieren. Und ja, da kannst du auf jeden Fall einen Case haben. Ich glaube, er ist nicht zu teuer im Moment.
Ich würde, weil gut, dass du es nochmal ansprichst. Kenneth Walker hatte letztes Jahr 17,2 Expected Fantasy Points per Game in den Spielen, in denen er fit war. Das ist genau die Zahl von Jonathan Taylor. Und
Ja, krass.
das heißt, ja, ich kenne die ganzen Concerns, aber die sind in den Zahlen, sind die eigentlich nicht da. Und er hatte letztes Jahr, ich meine, also die Seahawks O-Line war ja, die ist auseinandergefallen, besonders in der ersten Hälfte des Jahres. Da hat ja alles gefehlt. Das heißt, die Umstände waren auch verletzungsbedingt schlecht. Und ich glaube, die gehen wieder nach oben. Also die Seahawks sind eigentlich nicht so schlecht in der O-Line, wenn die Starter fit sind, wie sie letztes Jahr aussahen. Deswegen, ich glaube wirklich, Kenneth Walker ist ein guter Beikandidat.
Ja, fairer Case hatte ich so auch nicht auf dem Zettel, aber also finde den Case grundsolide.
Wen hast
Ja,
du
ich,
mitgebracht?
oh, wen nehme. Ja, ich habe tatsächlich 4 Kandidaten mitgebracht, aber
Mach
ich gehe
zumindest
jetzt
zwei
einfach
davon.
mal. Jetzt gleich zwei?
Ja.
Okay. Ja, gut, also mein erster Kandidat und den, also, das ist jetzt ein risky buy,
Okay, ja.
aber ich nehme den, also da kannst du, ist nicht zu teuer, aber ja, und zwar habe ich Jalen Warren von den Steelers mitgebracht. Najee, hast du ja vorhin schon gesagt, ist Free
Ja.
Agent und who knows, ne? Also klar, draften sie jemanden in Runde 2, dann machst du wahrscheinlich dicke Backen, wenn du Jalen Warren jetzt irgendwie gedraftet oder gekauft hast.
Ja.
Aber ganz ehrlich, was kostet Jalen Warren? Also, wenn du ihn jetzt, also für 303 kriegst du ihn wahrscheinlich. So, weiß ich nicht, oder als Throw-in in einem
Ja.
Deal.
Ja,
Wenn du
ja.
jetzt, sag mal, du machst jetzt den Deal,
Es
deinen
ist.
Deal mit Trevor Lawrence und Caleb Williams und sagst jetzt,
Genau,
pass auf,
ja.
zu Trevor Lawrence, dem First, möchte ich jetzt noch Jalen Warren dazu haben, dann sagt
Ja,
niemand nein.
genau.
Oder die meisten
Das
sagen nicht nein.
ist.
Niemand will ich jetzt nicht
Also,
sagen, aber
die.
niemand.
Ja, genau.
So,
Bin ich dabei.
und also so irgendwie, es ist ein Shot, ne? Klar, mir ist bewusst, kann halt, wie gesagt, die Steelers, denen ist der Running Back in der Regel schon wichtig, aber wer weiß, nachher draften sie nur einen in der 7. Runde und Jalen Warren ist Leadback. Und dann hast du für einen günstigen Preis einen Leadback. So, und das ist hier so ein
Absolut.
bisschen der Dart-Pfeil, ne? Also ist jetzt nichts, wo ich sage, investiere jetzt mal 2-1 für Jalen Warren, ne? Das nicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Take vertreten würdest. Dann könnte ich mal einen von meinen 8 Jalen Warren Shares gut verkaufen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, und ich muss einfach auf die Untätigkeit der Steelers, auf die Untätigkeit der Steelers in Draft und Free Agency hoffen. Dann könnte sich das materialisieren. Guter Case. Wer ist dein zweiter Mann?
Dann habe ich noch einen mitgebracht und zwar, wir haben ja gerade eben über die New England Patriots gesprochen
Ah, ja,
und
okay.
ich
Den wollte ich jetzt auch noch
habe.
fast nehmen.
Okay. Also, Ramondre steht halt noch 2 Jahre unter Vertrag, einen guten Vertrag auch unterschrieben, wissen viele vielleicht nicht. Und die New England läuft den Ball, New England wird mit Josh McDaniels den Ball auch zum Running Back werfen. Und ja, also ich glaube, da ist Ramondre, also und sie haben halt eigentlich kein Draftkapital, was sie in die Running Back-Position stecken sollten, weil sie so viele Baustellen haben. Deswegen, also ja, kann es halt gut sein, dass Ramondre wieder als Leadback aus der Offseason rausgeht und ja, dann sollte die Offense ja vielleicht auch ein bisschen verbessert sein. Und der ist ja im Moment auch nicht teuer. Also gefühlt, der ist der Value komplett abgeschmiert für ihn.
Du bewegst dich hier eben bei, ich lese mal hier bei Fantasy Calc, die Running Backs. Wir starten bei Running Back 27, Brian Robinson, dann Zach Charbonnet, James Conner, jetzt kommen schon die Rookies noch dabei, Devin Neal, DeAndre Swift, Najee Harris, Cam Scatabu, Ramondre Stevenson, Ollie Gordon, J.K. Dobbins, Tony Pollard, Aaron Jones. Also du siehst schon, das sind alles Spieler, die man kaufen kann. Rookies kann man noch ein bisschen außen vor nehmen, weil wir ja einfach noch viel zu wenig wissen. Aber irgendwo auf Running Back 34 oder was er jetzt war, das ist sehr, sehr kaufbar, und ich bin bei dem Case komplett dabei. Bin sowieso Ramondre-Fan, war das auch letztes Jahr schon. Da hat es leider nicht so gut funktioniert, muss man sagen, aber die Umstände sollten besser werden, auch hier für ihn. Und ja, deswegen bin ich komplett deiner Meinung, Ramondre Stevenson. Kandidat. Übrigens muss ich für meinen Kenneth Walker Buy Case noch den wichtigsten Pfeiler meiner Argumentation einbauen. Dynasty Nerds hat ihn offiziell als Sell in Dynasty tituliert. Deswegen bin ich guter Dinge, dass Kenneth Walker ein klarer Buy-Kandidat ist. Pass am Rande. Wir kommen zum nächsten Beikandidaten. Hast du noch jemanden, nachdem jetzt mein Sneaky hier, wie soll ich sagen, kreativ schnell eingebauten Ramondre Stevenson weggeschnappt hast, hast du da noch jemanden in petto?
Ja, ich habe jetzt also so ein bisschen, also die sind schon relativ obvious, aber eben die alten, ich nenne sie jetzt mal die
Ja.
alten
Schlachtrösser. Ne? Ja.
Schlachtrösser. Und
Jetzt
zwar,
kommt wieder
also
Alvin
ja,
Kamara. Ich sehe es kommen,
klar,
ne? Der kommt nämlich seit 3 Jahren
natürlich.
bei dir. Ja.
Ja, gut, und
Zu
war es
Recht,
jemals falsch? Also wenn
ja.
Kamara spielt, dann hat er immer einen Impact gehabt. Also
Ja.
Kamara nach wie vor und also ich sag jetzt beide einfach oder hast du noch jemanden?
Nee, nee, nee. Aber ich
Nee,
dachte
okay.
mir, dass Kamara kommt, weil ich finde den auch nicht falsch. Also es ist schon
Ja,
völlig okay, Kamera weiterhin zu nennen.
K kommt wieder, ne, Dink and Dunking und von daher, also pff, Kamara wird halt seine 12 Tages pro Spiel wiedersehen und dann sind wir wieder alle glücklich in Fantasy. Und
Ja.
ja, und ich habe halt noch CMC, ne? Also ich habe das Gefühl,
Ja.
Value ist abgeschmiert, als wäre CMC
Übel.
jetzt irgendwie die Karriere
Kurz vor
vorbei, aber er ist
Retirement.
nicht mal
Ja.
29. Er ist nicht mal
Ja.
29 und ne? Also, ja, ich denke.
Stimmt. McCaffrey fällt wirklich. Ich habe sogar schon, also das habe ich wiederum nur auf Twitter gesehen, aber da habe ich ein Startup-Draft gesehen, in dem ist Christian McCaffrey bis in Runde 7 gefallen.
Ja. Also, ich würde ganz ehrlich, ne, ich würde so frech sein, ich würde jetzt bis zum Rookie-Draft warten und würde dann irgendwie einen Second-Rounder auf ihn werfen.
Ja gut,
Oder
das
so.
ist
Ja,
wirklich
echt.
dreist. Das ist wirklich dreist, ja. Ich finde, aber selbst, ich meine, ja, who knows, ne? Mag funktionieren.
Du hast letztes Jahr on the clock im Rookie-Draft für einen Second-Rounder garantiert Derrick Henry kaufen können.
Ja,
Ja,
kann
okay,
gut
war er
sein.
da schon bei den
Ja,
Ravens?
also.
Ja, okay,
Ja,
aber
war auch schon bei den
boah,
Ravens,
ey,
ja.
solche Running Backs sind immer so billig während des Rookie-Drafts oder irgendwie in der Offseason. Also, ja, keine Ahnung, ob man wirklich CMC für einen Second bekommt, aber für zwei, glaube ich schon. Also,
Ja, oder auch für den 1-11 halt am Ende. Ich meine, mach nicht einen Second drauf, sondern
ja.
sag halt für 1-11. So.
Ja, auch
Mei.
gut, ja.
Du bist, wie gesagt, also Startup Runde 7, da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, da weiß ich nicht, oder schieß halt dann einen, keine Ahnung, Brandon Ayuk oder so. Das sind ja auch Spieler, die du da für ihn aufgeben kannst. Oder ein, wie siehst du es mit Jalen Waddle zum Beispiel? Das ist ja ein Spieler, der hat noch einen echten Name Value. Der ist jetzt auch tief gefallen, also der hat schon ganz schön gefallen. Könnte man jetzt auch schon eher wieder in die Buy-Kategorie stecken? Würdest du sagen, bringst du es übers Herz sozusagen, den 26-Jährigen immerhin schon, Jalen Waddle wegzutraden für Christian McCaffrey?
Ja, also ich hätte ihn jetzt nicht als Beikandidaten bei den
Ja.
Receivern. Dann, naja, boah. Es ist jetzt nicht völlig aus, aber da würde ich schon irgendwie noch eine Kleinigkeit dazu haben wollen, glaube ich. Auch, also wenn ich
Okay.
Waddle weg
Wie
vertrade.
siehst du es bei Jordan Addison?
Ja, glaube ich schon. Also. Addison war gut, ne? Addison war letztes Jahr
Ja.
gut. Wahrscheinlich müsste man Addison auch über Waddle haben, aber ich mochte Addison noch nie wirklich. Also,
Ja,
der war
ja, ja.
letzte zweite Saisonhälfte, letztes Jahr war der wirklich bombastisch, ne? Addison. Also, ich glaube, Dynasty Value-mäßig sollte der einfach auch vor Waddle stehen. Also im Konsens und auch zu Recht, aber ich bin halt kein großer Addison-Fan und würde mich
Ja.
wahrscheinlich eher von Addison trennen, ja.
Ja, spannend. Also man sieht, ich kam jetzt wirklich aus dem reinen Process-Ding raus, so sind diese Wide Receiver 2 Spieler, die halt dann da so ihre 14 Points per Game irgendwie auflegen jedes Jahr und halt nie diese Difference Maker Season haben, gibst du den auf in dem Wissen, dass du wahrscheinlich ein Jahr später hast du Value verloren, aber du setzt dann nochmal drauf, Christian McCaffrey, bekommst du nochmal vielleicht eine 22, 23 Points per Game Season aus ihm raus, ist ja durchaus möglich nächstes Jahr wieder, muss ja nur in Anführungsstrichen fit bleiben. Und riskierst du das
Klar.
oder sagst du, ja, nee, das ist mir zu viel Value, den ich da potenziell verliere?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, CMCs Verletzung, der hat ja irgendwie eine entzündete Achillessehne, glaube ich, ne? Irgendwie soll ja sowas war das. So, also, ich weiß nicht, ist sowas ist aber nicht chronisch, glaube ich, ne? Also das ist, glaube ich, geht auch irgendwann wieder weg, wenn du schonst.
Ich glaube, das kommt total drauf an. Ehrlich gesagt, also das ist ja
Okay.
dieses Tendinitis, gell? Das Problem in Anführungsstrichen ist schon, Richard Sherman hatte Tendinitis, Drake Greenlaw hatte Tendinitis, dann ist die Achillessehne irgendwann gerissen. Richard Sherman zum Beispiel
Okay.
ist ja nach dem Achillessehnenriss aber wieder super gut aufs Feld gekommen sogar. Also das ist ja auch, ich glaube, das kann man
Okay.
einfach nicht 1:1 übersetzen. Das kann gut sein, dass das einfach auch wieder verheilt oder eher zumindest gut funktioniert noch ein paar Jahre. Kann auch sein, dass da die Achillessehne dann in irgendeinem Moment durch ist und dann ist halt Ich meine, 29-Jähriger,
Ja,
dann
gut.
Running Back
Ja,
mit
genau.
Achillessehnenriss, da ist das Ding durch. Ne? Dann hast du gar kein Value mehr.
Ja, okay.
Ich würde schon sagen, dass es ein
Ja,
Risky
das.
Buy ist, aber
Ja,
einer an dem
klar.
Punkt, finde ich, hey, du, also wir spielen am Ende, spielen wir ja alle dieses Spiel, um Championships zu gewinnen.
Wollte ich gerade sagen, wenn CMC nachher nächstes Jahr dein League-Winner ist, dann juckt es dich nicht. Klar, reißt er
Ja.
sich in Woche 3 die Achillessehne, dann sieht's scheiße
Ja.
aus. Aber gut,
Ja.
das ist. You never
Das ist
know,
ja
ne?
einfach
Also,
nur,
das.
du siehst halt einfach mit so Spielern wie Waddle oder Addison jetzt zum Beispiel, wenn du die nimmst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die echte League-Winner werden, jemals? Dass die mal so sagen, oh, in diesem Jahr waren die auf 15 bis 20% der Championship-Roster. Oder die haben ein Roster in die Playoffs gecarried, so, oder zu einer Bye-Week gecarried. Das sind ja am Ende die Spieler, die du irgendwie haben willst. Dafür, dass die versucht man immer zu finden. Und ich finde, man kann das schon mal riskieren, dann zu sagen, komm, ich hole mir jetzt mal den McCaffrey nochmal rein, weil ich weiß, dass wenn er fit bleibt, dann wird er so ein Spieler sein.
Ja, also muss man probieren. Wie gesagt, kommt da sicherlich aufs Team auch drauf an wieder. Ich würde dann einfach mal zu meinem Waddle Case auch gehen. Ne? Wie kann er auf
Auf jeden Fall.
15, 20% der Championship Roster sein?
Ja, richtig.
Gerade, ja, Tyreek Hill Trade, ne? Also soll ja jetzt angeblich nicht mehr passieren, aber. Wir haben den Dra der Draft steht noch vor der Tür und sag
Combine ist noch
niemals
vor der
nie.
Tür.
Ja, und es gibt genügend Interessenten, auch im Hinblick auf die diesjährige Wide Receiver Klasse, glaube ich, die Verwendung für einen Tyreek Hill hätten. Und ja, also ich halte es überhaupt nicht für ausgeschlossen. Und wenn du Waddle jetzt kaufst, dann kannst du halt einen guten Reward haben. Wenn Tyreek nicht getradet wird, verliert er ja keinen Value. So, dann kannst du ihn ja im Zweifel immer noch wieder abgeben. Also von daher,
Ja.
ja, eigentlich Low Risk Buy. Kauf ihn jetzt, irgendwie zahl vielleicht ein bisschen Tax, da, weil dieser Hill Trade im Raum steht. Und
Ja.
wenn es dann nichts wird, dann verkaufst du ihn halt wieder für CMC. Haben wir ja
Ja.
gerade
Haben wir jetzt gehabt.
gehört.
Da haben wir die Exit-Strategie schon dargelegt. Ja, ich finde spannender Kollege zum Kaufen. Ich habe einen ähnlichen Spieler hier stehen auf der Liste, aber tatsächlich 2 Jahre jünger. Chris Olave, der ist noch höher, glaube ich, gerankt. Also hat schon, und vor allem Chris Olave ist in vielen Ligen schwieriger bei, weil die Olave Manager schon ganz schöne Truther sind oft. Also die sind noch nicht so fed up mit ihm. Und es gab halt einfach auch gute Excuses. Deswegen ist er ja auch irgendwo ein Buy-Kandidat für Lack of Production. Ich bin hin und her gerissen, deswegen ihn zu nehmen. Er ist wirklich nur dann für mich ein Buy, wenn er auch zu den aktuellen Marktpreisen hergeht. Also ich würde einfach mal abklopfen und gucken. Schaut euch einfach mal bei Fantasy Kark zum Beispiel an, wo ist Chris Olave gerankt? Und da muss ich sagen, Moment, ich muss es noch mal kurz raussuchen. Asset Nummer 72 eben. Um Kandidaten DJ Moore, George Kittle, Chris Olave, Jordan Addison, Zay Flowers, Tour, Chase Brown, das sind dann Spieler, da sehe ich in Olave schon viel Potenzial, wieder auch nach oben zu gehen. Er hatte eine mega gute Rookie-Season, die Umstände sind aber auch nicht überragend. Das heißt, dass er jetzt nächstes Jahr irgendwie eine Top 10 Fantasy-Season spielt, ist schon auch nicht so super wahrscheinlich. Deswegen, es kommt echt drauf an. Es gibt, wie gesagt, Spieler, die sehen ihn immer noch ganz klar da in der, weiß ich nicht, 4. Runde im Startup oder so. Und wenn ich dann sehe, irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich dann an Namen wie T. Higgins oder so dran, dann nehme ich schon lieber noch T. Higgins oder ein Rashee Rice. Deswegen, es kommt einfach drauf an. Aber ich würde Chris Olave mal hier reinwerfen, weil ich schon finde, wenn er irgendwo da so Mitte der 6. Runde geht oder Anfang der 6. Runde, wenn er so gesehen wird, dann ist er schon ein Buy-Kandidat, weil ich dann ein Bounceback irgendwie erwarten würde.
Ja, Olave auf jeden Fall. Ist relativ obvious, also zu dem, was er sein kann. Klar, Concerns sind bekannt, ne? Verletzungsmäßig etc. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall einen Case, den man definitiv machen kann. Ja. Ich habe auch noch jemanden mitgebracht, und zwar
Ja.
einen 28-jährigen Nummer 1 Receiver in seinem Team. Und der letztes Jahr Wide Receiver 22 nach Points per Game, je nach Format war.
Ja.
Und den du in Startups in Runde 10 bekommst. Wie klingt das für dich?
Oh. Oh, Wide Receiver 22 in Points per Game. Der ist 28 Jahre erst alt. Das ist ja
Ja.
spannend. Da bin ich jetzt gespannt, wen du mir hier präsentierst.
Deiner, also ich glaube, den hast du vor 2 Jahren oder 3 Jahren schon als Bei genannt. Und ja,
Ich
Jacoby
habe ihn vor
Myers.
keinem. Oh, Jacoby. Den kriegt man sogar. Da muss man da in Runde 10 sogar ran an die.
Vielleicht auch. Also wenn du mit mir
Ja.
draftest, dann ja. Ich habe ihn in beiden
Ja, okay.
Startups
Ja,
gedraftet. Und
okay.
ja,
Ja.
natürlich das Szenario, was ich vorhin mal gezeichnet habe mit Fields und so, das wäre natürlich dann der Worst Case, aber ja, also wenn es nachher Aiden O'Connell ist, der für die Raiders startet,
Ja.
ich glaube, dann sollte Meyers seine Rolle wieder haben. Klar, draften sie einen Wide Receiver in Runde 1, sieht es natürlich blöd aus, aber Gott, ganz ehrlich, was musst du für Jacoby Meyers hinlegen? Und also für
Ja,
die Production, für
nichts.
jedes Win-Now-Team ist das halt ein idealer Budget-Buy. Und deswegen, ja,
Ja,
Jacoby
ja,
Myers.
ja. Wide Receiver 53 bei Fantasy Kalk hinter Kollegen wie zum Beispiel Xavier Leggett, Jake Ferguson. Ja, das sind dann doch Kandidaten, auch ein Pat Freiermuth oder so, würde ich auf jeden Fall abgeben. Guter, sneaky Low-Budget-Buy, den du hier mitgebracht hast. Ich würde gern über, ja gut, ich würde tatsächlich bei mir nochmal, ich habe es noch nicht aufgegeben, ich weiß, den wirst du gar nicht auf dem Buy-Zettel haben, aber für mich ist Brandon Ayuk ein Buy-Kandidat, ist sehr günstig nach der Verletzung. Ich halte ihn ja für einen sehr guten Wide Receiver. Kriegst du jetzt irgendwo in der Wide Receiver 30 bis 35 Range potenziell sogar und finde, das ist günstig genug, um bei Brandon Ayuk wieder einzusteigen. Dann muss man sehen, wie er von der Verletzung zurückkommt, aber ich glaube, er ist absolut okay um den Dreh rum, den er da geht. Kommt drauf an, auch hier auf die Liga, wie ihr auch aufgestellt seid, was ihr halt abgeben könnt. Ich gebe auch unumwunden zu, dass es rundherum auch noch andere interessante Buy-Kandidaten, wie zum Beispiel George Pickens gibt. Die Jungs in der Range haben alle irgendwie Concerns. Ich finde aber, man kann ganz gut im Moment von der Range, ja, sage ich mal so Wide Receiver 20 runtergehen auf Wide Receiver 35. Hat da kein großes Gap eigentlich so in der Production und kann da ein bisschen Value einsammeln. Deswegen ist Brandon Ayuk jetzt eher ein bisschen beispielhaft zu sehen für einen Process-Trade. Ich finde, wenn man so diese Wide Receiver anschaut in der Range, dann gibt es ganz viele, die ich einfach gut finde und die halt doch irgendwie ähnliche Production liefern. Und ich weiß nicht, da würde ich gar nicht mich zu sehr von der Jugend der Wide Receiver 15 bis 20 Range leiten lassen, sondern lieber drauf gehen, 2, 3 Jahre mal in die Zukunft gucken und mehr, finde ich, kann man da eh eigentlich nicht wirklich ja, rauslesen mehr. Du bist
Ja,
kein
Juk,
Brandon
also.
Ayuk-Buy-Fan, weiß ich.
Kurze Stille, ja. Nee, also genau, ich wusste nicht, ob ich jetzt dazu noch was sagen soll. Also, ja, ich bin wirklich bei den Niners, also wie gesagt, CMC ist für mich ein Buy und mein nächster Kandidat kommt gleich bei den Titans noch.
Ja,
ja, und
was sagst du
das.
denn zum Debo Samuel Trade Request? Also so, das ist ja jetzt schon, das macht ja schon einen Unterschied hier für Brandon Ayuk Situation auch.
Ja, gut, aber er kann dann außen weiterhin Cardio machen, während Kittle und CMC dann die Bälle fangen. Vielleicht wird dann halt noch ein
Ja.
Pierce ein bisschen eingemixt und so. Also, keine
Ja.
Ahnung. Also, ja, also Ayuk, wenn Debo getradet wird, sicherlich, dann zeigt der Pfeil etwas nach oben. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ja, also mir hat bei ihm halt nur bislang immer irgendwie die konstante Produktion gefehlt und
Ja.
jetzt die Verletzung, von der er da zurückkommt, auch kommt noch hinzu. Ja, also ist für mich okay, wenn man ihn ganz günstig bekommt, aber boah, ich glaube auch so Wide Receiver 30, 35 irgendwie Value ist schon noch
Ist auch
hoch,
fair,
relativ hoch, ne? Und ich glaube auch, dass du
ach so,
ihn
okay.
halt auch durch diese Trade-Gerüchte und so weiter auch nicht unbedingt günstiger bekommst, logischerweise, ne? Deswegen für mich jetzt nicht unbedingt, aber also wenn man ihn mag, dann klar, dann ist es auch ein Buy.
Dein nächster Kandidat.
Ja, also Wide Receiver hätte ich noch Jordan Whittington von den Rams.
Das ist wieder ein Budget-Buyer.
Ja, vielleicht vom Waiver zu bekommen. Aber wenn Cooper Kupp getradet wird, könnte es gut möglich sein, dass er halt in die Rolle schlüpft. Ist er ja schon mal während der Verletzung auch. Und ja, why not, ne? Wenn man ihn, wie gesagt, vielleicht als Free Agent aufpicken kann oder so.
Finde ich auch einen spannenden Case so für einen Viertrunden-Pick oder sowas einfach mal
Ja.
aufzusammeln. Finde ich völlig okay. Hat ein bisschen was gezeigt. Ist ganz spannend. Ich wäre auch durch mit meinen Receivern jetzt soweit. Also wenn du noch jemanden, wenn du noch einen tieferen Sleeper als Jordan Whittington hast, dann feuer ihn
Habe ich.
raus. Ansonsten
Habe ich
hast du.
tatsächlich.
Oh. Ja, dann jetzt bin ich gespannt. Noch einen tieferen Sleeper als Jordan Whittington. Da siehst du, da seht ihr, dass Phil zwei Startups mitgemacht hat bis in Runde 35 und jetzt ganz tief drin hängt im Sleeperboard.
Ich habe mir tatsächlich einen Free Agent aufgeschrieben. Und zwar Bo Melton. Packers Receiver seines
Ja.
Zeichen.
Ja. Ja.
Und hat echt ganz solide Ansätze gezeigt. Und wer weiß, vielleicht landet er irgendwo, wo keine Receiver da sind. Und ja, vielleicht wird's noch mal was. Also ja, wie gesagt, bloß nichts für den Ausgeben, ne? Wenn er auf dem Waiver ist, pickt ihn auf. Also
Ja,
das ist der
ja.
Buy, den ich da ausgebe. Ne, mehr nicht, aber wer
Ja.
weiß. Free Agency Klasse ist nicht zu stark. Vielleicht
Ja.
Receiver werden immer gebraucht, vielleicht kommt er irgendwo unter.
Finde ich einen sehr, sehr guten Kandidaten für die Waiver Wire Show. Also absolut. Das ist schon gut. Das sind diese sneaky Editions.
Willst du noch einen? Ich habe einen Quarterback auch noch in der Range, den ich
Oh,
vorhin
ja,
nicht genannt habe.
gerne, gerne, ja.
Und zwar noch alternatives Szenario für die Raiders, falls Justin Fields doch in Pittsburgh bleibt. Und zwar ein Quarterback, der
Bin
Pete
gespannt.
Carroll sehr oft besiegt hat, leider. Und dir auch wohl bekannt ist. Jimmy Garoppolo.
Scheiße. Ja,
Start der
okay.
Raiders nächstes Jahr. Game Manager, der den Ball, ne, den Ball zum Running Back geben kann er. Und ja, deswegen hier nochmal ein kleiner Sneaky
Was?
Kandidat.
Das ist natürlich, also das eine Ding, was da vor allem dagegen spricht, ist, er war ja bei den Raiders.
Ja, okay,
Und er
wow,
hat
okay,
ja,
das habe ich ausgeblendet. Ja, stimmt. Ja, okay.
das haben, glaube ich, auch die Raiders-Fans ausgeblendet, dass diese Saison existiert nicht mehr. Das war so,
Ja,
ich glaube,
stimmt.
Jimmy hat ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen in Las Vegas,
Ah, ja,
deswegen.
okay. Fair.
Muss er sich
okay.
doch eine. Ich
Dann.
glaube, der muss sich ein anderes Team suchen, um nochmal das Ding anzuwerfen.
Ja, ich glaube, sonst wird es schwer. Ich glaube, sonst gibt es nicht so
Ja.
wirklich viele Teams. Aber ja, okay, dann
Nee.
vergesst den Case. Da hast du mich
Ja.
erwischt. Das habe ich
Ja.
echt ausgeblendet.
Ja. Ich verstehe es auch. Es war traurig. gut, dann lass uns rübergehen zu den Titans. Du hast ja, ich finde tatsächlich, ich habe mir überlegt, ich habe die Titans-Landschaft angeschaut, ich verfolge den Startup gerade. Potenzial gibt es ja viel. Also Titans sind
Ja.
so günstig wie lange nicht, würde ich mal sagen. So vor allem, klar, Bowers, McBride sind teuer. Laporta ist deutlich günstiger als noch letztes Jahr im Startup und ansonsten sind hier in meinem Startup in Runde 6 noch alle Titans da. Dalton Kincaid war enttäuschend, Mark Andrews will irgendwie keiner mehr haben, Kyle Pitts um Gottes Willen, komplette Katastrophe. Also dieser Tight-End-Markt ist wirklich speziell. Ich finde, dass da keiner so richtig raussticht. Du hast jetzt hier George Kittle schon leicht angedeutet. Der Case ist klar, das ist halt der Win-Now-Move. Du sagst, George Kittle kann halt potenziell nochmal eine Mega-Saison spielen und ja, ist natürlich durchaus
Ja.
bezahlbar im Moment.
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, Kittel ist halt wirklich der Win-Now-Move. Wenn du kein nicht für eben genannte McBride und Bowers investieren willst, glaube ich, ist er halt der Move, den du machst. Weil, wie gesagt, Debo-Szenario haben wir auch gerade gehört. Wir haben gesehen, was er letztes Jahr gerissen hat. Ist mit
Ja.
31 jetzt auch noch nicht zu alt. Und also gerade für den Tight End nicht. Und ja, ich glaube, da wird es wieder Receptions hageln nächstes Jahr. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Andere Möglichkeit eben bei den Tight Ends, die hast du gerade genannt. Andrews, finde ich, ist auch eher ein Buy.
Ja, würde ich gar nicht, finde ich jetzt gar nicht dagegen, würde ich jetzt gar nichts dagegen sagen, aber ich glaube hier, also das macht man halt wirklich nur für Production. Da wird kein Value
Ja.
Jump mehr. Der passiert einfach nicht mehr. Das ist, was es ist. Wenn man jetzt halt so Value Buy einmal rangeht, ich würde einen Namen reinwerfen und das ist Ben Sinnott von Washington. Ich glaube schon noch an Ben Sinnott irgendwie. War natürlich eine sehr underwhelming Rookie Season. Ist aber auch nichts komplett Neues bei Tight Ends. Zach Ertz war halt klar vor ihm. So, aber irgendwie finde ich, dass so dies Size-Speed-Combo bei Ben Sinnott weiterhin spannend ist. Und ja, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es ein sneaky Sophomore-Breakout-Kandidat auf Tight End, wie wir sie schon öfter gesehen haben, ist einfach jemand, den ich mir da gern noch mit aufs Roster lege. Auch wenn es natürlich, ich weiß, Roster-Construction-technisch nicht unbedingt das ist, was man unbedingt haben will. Diese sieben Tight Ends, die da hinten dann verrotten. Aber ich finde, Ben Sinnott, dem würde ich jetzt nochmal in Jahr 2 eine Chance geben. Wenn dieses Jahr wieder gar nichts kommt, dann ist das Thema auch durch und dann kann man sich da auch Mitte der Saison verabschieden. Aber ich probiere es nochmal mit Ben Sinnott.
Ja, okay. Bin ich jetzt, also da haust du mich jetzt nicht mit vom Hocker, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn du jetzt unbedingt von mir einen jungen Tight End haben willst, den du buyen sollst,
Ja.
dann, wenn ich jetzt einen, ne, Gun to Head nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, Cole Kmet. Eben
Ist Cole Kmet jung?
Szenario
Ja, 26
25.
noch oder fast, ja,
Ja.
25,9, aber ja, ich gebe dir den Punkt, ja, das ist noch jung genug auf jeden Fall für ein Tight End.
In Thailand-Jahren ist das ja erst 12. Also.
Ja, eben, also gerade frisch geschlüpft quasi.
Ja. Also, ja. Ich sag mal, wenn Keenan Allen nicht zurückkehrt, Ben Johnson jetzt da wirklich einen aus dem Hut zaubert und wir haben ja nun gesehen, was mit Laporta passiert ist. Den hat er ja auch zumindest mal in der Rookie-Saison von Laporta sehr gut einsetzen können. Dann, das ist halt mein Case für Kmet. Aber ja, wenn du mir jetzt sagst, nee, das ist absoluter Quatsch, da würde ich jetzt mit dir auch keine Debatte eingehen.
Diskussion starten, ja. Ja, ich bin bei Kemet, das muss ich sagen. Da bin ich, glaube ich, einfach, da bin ich raus. Das ist einfach.
Ja,
Nee,
wie gesagt,
das ist für
da
mich
würde ich mit
definitiv
dir nicht
von
streiten.
Jack, der Typ, ja.
Ja.
Gut, ja, aber Tight End Markt, wie gesagt, er ist einfach auch sehr dünn. Da hast du eben entweder den Producer in Kittle Andrews oder Elite-Spieler Bowers McBride, Laporta. Laporta finde ich halt schwierig. Findest du, ist das eher ein Buy oder eher ein Sell? Einfach genau da, wo er ist, genau richtig. Ich finde das sehr indifferent mit ihm.
Ja, also ich bin, boah, ich würde ihn glaube ich nicht kaufen. Also Jamison Williams hat sich auch zu gut entwickelt, finde ich. Jetzt der,
Ja.
wie gesagt, Ben Johnson noch weg. Also pff, ist jetzt nicht unbedingt ein Screaming Buy für mich. So, vielleicht haben wir einfach auch die Regression gesehen, ne, mit seinen 5 Milliarden Touchdowns im ersten Jahr.
Ja.
Und so, und das ist jetzt halt, was er ist. Ne? Vielleicht ist es halt einfach so, ist er halt ein guter Tight End, aber kein Brock Bowers guter Tight End.
Ja.
Und ja, also Sell, wenn du ihn hast, hast du ihn. Also, wie gesagt, ich ja, du kriegst ja auch keine Superpreise mehr für ihn. Also, puh, ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wenn du ein gutes Angebot für ihn kriegst, dann kann man ihn echt verkaufen, aber sonst, boah, wahrscheinlich nicht holt.
Also, ich meine, 1,03 könntest du kriegen für ihn, glaube ich, im Moment. Würdest du sagen, du setzt eher auf die Entwicklung des Rookie-Picks oder auf Laporta?
Ja, ich glaube, da würde ich den Rookie-Pick nehmen.
Ja.
Und würd mir Kittel kaufen, wenn ich jetzt die Production brauche.
Ja. Also
Doch,
ich
also.
muss auch nochmal sagen, ich bin bei Laporta. Ich war letztes Jahr auch nach dem Rookie-Jahr deutlich unter Konsens. Er ist halt einfach relativ ineffizient, was eben Yards angeht oder halt so Yards pro gelaufene Route und so weiter. Das ist alles nicht so besonders. Er hat das Ding ganz klar über, sag ich mal, Red Zone-Waffe ist er. Das ist eine geile Offense. Klar, die Touchdowns kommen halt. Hatte 11 im ersten Jahr, 8 im zweiten Jahr. Das ist ja sogar, also als auch im zweiten Jahr war er jetzt nicht schlecht dann am Ende des Tages. Er hat halt sehr überschaubar irgendwie angefangen. Aber 8 Touchdowns, wenn da stehen am Ende des Jahres, ich weiß gar nicht, kann man da im Mittel jetzt mehr erwarten? Kannst du jetzt nicht erwarten, dass Sam Laporta jedes Jahr irgendwie Double-Digit-Touchdowns auflegt? Und da finde ich halt am Ende des Tages einfach, das ist mir nicht gut genug so als Receiver. Und deswegen bin ich da auch, ich bleibe da draußen, auch wenn jetzt Mitte vierte oder Mitte bis Ende vierte Runde schon ein deutlich fairerer Preis ist. Also ich meine, der ging ja zweite Runde, der
Ja.
ging ja da, sag ich mal, wo Bowers jetzt irgendwie geht. Und das war halt zu teuer. Korrektur ist da, ich finde das jetzt irgendwie okay, aber in der Range muss ich auch sagen, ich habe jetzt überhaupt nicht überlegt, Laporta zu draften, wenn ich da on the clock komme.
Ich auch nicht.
Gut. Tyler Warren, vielleicht einmal kurz. Bist du hier schon eher im Hype? Glaubst du, er wird, ich meine, das wird schon, wird der Laporta überholen in der Offseason?
Ich glaube, mittlerweile haben alle ihre Lektionen bei den Titans gelernt, ne?
Ja.
Also, ja, ich weiß es nicht. Boah, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich ihn Fantasy als Titan 1 habe. Aber
Ja,
das
echt?
sehen wir noch.
Loveland drüber? Oder wie?
Könnte
So,
schon sein, ja.
ja, okay, spannend. Ja, spannend.
Bin
Also, ich habe gesehen,
gespannt.
dass. Ja, ich bin auch gespannt. Ich weiß gar nicht. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich muss die Lance Zierlein. Ich habe nur gelesen, dass er eine super hohe hier Grade bei Lance Zierlein bekommen hat. Tyler Warren. Ich glaube, das weiß ich gar nicht. Ja. War es der zweithöchste? Nee, ich glaube, Abdul Carter und Ashton Gentry sind irgendwie die Top Prospects. Ja, Tyler Warren ist Prospect Nummer 4 bei Lance Zierlein.
Okay.
Hinter Genty, Carter und Hunter. Also das ist schon ordentlich.
Ja, Tyler Warren war ja auch die Penn State Offense, ne? Also
Ja, ja.
das war schon Wahnsinn, was der da auch abgerissen hat. Also ja, bin mal sehr gespannt.
Ja, ich auch. Gut, ich würde das Beithema jetzt abschließen mit dem letzten Punkt und das sind First-Round-Picks. Wir haben es im Vorgespräch leicht angerissen. First-Round-Picks sind im Moment tatsächlich Buy-Kandidaten. Wir sehen
Auf jeden Fall.
sehr viel Unsicherheit, was so, sag ich mal, ab 1.03 angeht. Da jeder, der sich schon ein bisschen mit der Draftklasse befasst, ist noch sehr, sehr konservativ, weil einfach mit Genty und McMillan zwei Prospects irgendwie klar rausstechen, schon weit vorne sind. Und dann geht es dahinter sehr weit auf. Das haben wir auch schon mal angesprochen im Pod. Mein Case für den Buy wäre einfach, es gibt bestimmt irgendjemanden, der oder so zwei, drei Spieler werden noch Hype entwickeln. Und dann hast du 1.03, 0.4, 0.5, die nehmen noch im Wert zu, glaube ich. Das wäre meine These. Die kriegst du dann nicht mehr in der fünften Runde im Startup, sondern die gehen eher Richtung Runde 3.
Ja, also du hast ja gerade den Case gemacht, wenn wir darüber
Genau.
diskutieren, ob Tyler
Ja.
Warren LaPorta überholt, das spricht ja schon mal dafür. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob in dem Draft nicht noch ein zweiter Running Back in Runde 1 geht. So,
Ja.
also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen irgendwie. Es gibt die Running Backs dafür, es gibt die Teams mit Need dafür und wir haben ja nun gesehen, es braucht ja nur ein Team und dann landet der zweite Running Back in Runde 1, haben wir bei Gibbs
Ja.
gesehen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Jackson Dart ist als Quarterback, als dritter Quarterback jemand, der irgendwie gefühlt die ganze Zeit ein bisschen Hype bekommt. Ja, also ne, da gibt es auf jeden Fall einige Cases. Wie gesagt, der 101 Quarterback wird hundertprozentig auch irgendwie Hype bekommen und wird auch ein Top-3-Pick sein in Fantasy Draft. Also da in dieser Range, also in dieser Range so 103 oder sagen wir 104 bis 107 oder so, da würde ich schon reintraden auch, ja.
Ja, würde ich auch im Moment. Und wie gesagt, ich glaube, die Picks sind im Moment noch gut kaufbar. Das wird aber
Ja.
jetzt, also das Fenster schließt sich langsam. In 2 Wochen ist Combine. Der Hype wird jetzt dann zunehmen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da nochmal reinzugehen, dann würde ich sagen, Last Call jetzt und dann war es aber auch. Hast du noch einen
Jo.
Last Take, den du bringen möchtest? Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen.
Ja. Also nee, nur also wenn wir hatten überlegt, oder vielleicht können wir da auch die Hörer mit reinnehmen. Wir hatten ja überlegt, nächste Woche, nächste oder übernächste Woche dann nach dem Combine ein Mailback zu machen.
Ja.
Eventuell wäre auch ein Mock interessant. Auch,
Ja.
also weiß ich nicht. Da müssen wir auch mal diskutieren. Oder lasst es uns wissen, was ihr so für Wünsche habt.
Genau.
Also was euch lieber
Ja.
wäre, oder? Das wäre doch
Auf jeden Fall.
vielleicht ganz
So soll es ja auch sein. Es ist
cool.
ja hier kein Push-Prinzip, kein reines. Ihr müsst auch ziehen an uns.
Nö.
Ganz einfach. Dann
Yes.
steuert ihr auch den Content mit.
So ist es.
Wir hatten noch eine Frage, stimmt, die haben wir auch vergessen reinzunehmen. Wir waren nicht mehr sicher, welche Hörer-Trades wir schon gemacht haben. Das heißt, Schwarmintelligenz in die Hörerrunde. Wir hatten beide das Gefühl, der letzte Deal, den wir gemacht haben, beinhaltet Chris Olave. Da gibt es aber zwei. Einen vom 21. November von Ivan oder vom 11. Januar von Dumbway. Frage also in die Runde, welche Hörer-Trades hatten wir noch gemacht? Schaut gerne rein, auch in den Discord, steht ja alles öffentlich da. Und gebt uns Feedback. Je nachdem, was ihr sagt, werden wir die Hörer-Trades, die noch offen sind, potenziell natürlich nochmal besprechen. Wollten euch aber jetzt auch nicht langweilen, falls wir es schon gemacht haben und mit den ollen Kamellen ums Eck kommen.
Genau. Ja, nee, ansonsten haben wir vergessen, Werbung zu machen, aber folgt
Ja.
uns, kommt in den Discord. Wer bis jetzt gehört hat, tut das eh. Von daher, wir freuen
Genau.
uns
Würde ich
aufs
auch
nächste
sehen.
Mal. Haut rein.
So sieht's aus. Auch mal werbefreie Folge. Die Hörer danken's. Ich wünsche euch was. Gute Zeit, Phil. Halt die Ohren steif. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann mit frischen Eindrücken aus der Combine, mit einem Mailback. Ich freue mich schon.
Yes.
Und bis dahin, alles Gute.
Bis dahin, ciao.
Ciao, ciao.